Liebe Gemeinde, keine hohen, anstrengenden theologischen Gedanken heute. Gestern habe ich darunter gegrübelt, wie es zu machen sei. Und in der Nacht am Schluss kam ich auf eine Geschichte. Der christliche Schriftsteller Willy Cramp schreibt vom Heimweh. Als ich das erste Mal ernstlich spürte, was Heimweh ist, war ich 8 Jahre alt. Ich war damals aus der Stadt, in der meine Eltern wohnten, aufs Land zu Verwandten geschickt worden, die in einem mir zu jener Zeit noch unbekannten, entfernteren Teile Deutschlands inmitten großer Wälder und Weiden lebten. Solange ich mit der Tante zusammen in der Eisenbahn fuhr, im Anschauen all der neuen und fremdartigen Landschaften, Häuser, Städte, im Hin und Her von Essen, Reden und Kurzweil, dachte ich noch nicht an das, was ich zu Hause zurückgelassen hatte. Eltern, Geschwister, Gespielen, die vertrauten Zimmer unserer Wohnung, die Spielplätze. Ja, als ich gar das schöne Haus der Verwandten erblickte, da schien mir eine Zeit angebrochen, vor deren Glanz alles Vergangene in ein trübes Nichts versinken müsste. Wir kamen gegen Abend an, nach einer langen Wagenfahrt durch Wälder und blühende Heide, und das scheidende Sonnenlicht flammte soeben mit letzter Glut in den Fenstern der Häuser und Ställe auf. Ich begrüßte den Onkel, begrüßte Knecht und Magd, tat einen Blick in die Scheune hinein, sah das von der Weide heimkehrende Vieh sich durchs Hoftor drängen, fühlte die mächtigen Wälder ringsum, roch auch die kräftigen Düfte aus Küche und Speisekammer, und alles schien mir festlich und heiter gestimmt zu meinem Empfang. Ich aß, trank und sank endlich, sobald ich mich in das große, tiefe, kühle Bett gelegt hatte, glücklich in den Schlaf, ganz in der Einhelligkeit mit dem Wald ringsum, mit den Menschen, die zu meinem neuen Leben gehörten, mit den Tieren, die jetzt in ihrem warmen Stall auch schon schliefen, und mit Kisten und Kasten, Spiegeln und Stühlen im Schlafzimmer. Es war mir fröhlich und gut zumut. Es blieb auch noch alles gut am nächsten Tag, genauer gesagt bis zum nächsten Nachmittag. Dann, kaum hatte die Sonne zu sinken begonnen, begann auch mir der Mut zu sinken und alle Freude. Waren mir nicht alle Dinge ins Haus und Hof den Abend zuvor freundlich und heiter erschienen? Aber nun lag das scheidende Sonnenlicht plötzlich so unsagbar schwermütig in den Fenstern der Ställe. Es war, als zögere dieser letzte Glanz mit Absicht in den Scheiben, nur um auch mich etwas von seiner Schwermut wissen zu lassen. Und wie er dann noch matter wurde und zuletzt ganz unter die Erde sank, da war mir, als habe sich nun die Schwermut, ja als habe sich eine heimliche, zitternde Angst auch über alles andere gelegt, über die Häuser des Dorfes, aus denen der Rauch in einsam dünnen Säulen zum hohen, bleichen Himmel aufstieg, über den Wald, dessen Bäume sich langsam zu einem finsteren, schwarzen Block zusammenschlossen, und über die Gärten und Wiesen, um die die Dunkelheit wuchs. Wie die Kühe von der Weide wieder in den dunklen Stall zurückgetrieben wurden, das war mir am Tag zuvor lustig und des Zusehens wert erschienen. Jetzt erweckte es mir nur Trauer und Mitleid. Die Magd schleppte sie nicht mit zu großer Mühe die Eimer und sang sie nachher nicht in der Küche ein so trauriges Lied, als habe sie einen geheimen, niemals mehr zu stillenden Kummer? Der Knecht bei den Pferden, der tags zuvor noch voller Späße zu stecken schien, machte er jetzt nicht ein unglückliches Gesicht, wenn man nur richtig hinsah? Selbst die Tante, so freundlich und lieb sie zu mir sprach, wie konnte sie mich vor diesem unerklärlichen, nie zuvor so gefühlten Leid bewahren? Noch wusste ich gar nicht, dass ich Heimweh hatte. Ich empfand nur, dass etwas in meiner Brust schwer und dumpf wurde. Ja, mehr und mehr wurden auch mir die Glieder matt und schwer, der Kopf, die Stimme. Ich sprach kein Wort mehr, selbst da nicht, wenn ich gefragt wurde. Denn ich wusste genau, beim ersten Wort hätte ich all mein Leid ohne Ende herausschluchzen müssen. Erst später dann, als ich schon wieder im Bett lag und mit der Tante zur Nacht gebetet hatte, stand mir plötzlich die Mutter vor Augen, genau so, wie ich sie zuletzt auf dem Bahnsteig gesehen hatte, als sie dem abfahrenden Zug nachgewinkt hatte. Und nun, endlich, meinte ich auch deutlicher zu begreifen, warum ich so traurig war, ja, warum mir die ganze Welt, Lebendiges und Unlebendiges, so tief und anhaltend trauerte. Meine Mutter war ja allein. Nein, nicht eigentlich allein, aber sie war doch ohne mich. Hatte ich nicht beim Abschied auf ihrem Gesicht einen Zug von Leid wahrgenommen und musste sie nicht auch leiden, da sie nun ohne mich zurückgeblieben war? Ging sie jetzt nicht zu Hause durch die Zimmer, allein, und saß am Tisch, ließ die Handarbeit in den Schoß sinken, allein, sprach und ich hörte ihr nicht zu? Ja, wie hatte es denn eigentlich zugehen können, dass ich hier in diesem fernen, fremden Haus im Wald schlief und hatte doch eine Mutter, die allein zu Hause geblieben war, die jetzt sicher vor meinem Bett stand, aber siehe, das Bett war leer, denn der untreue Sohn war in die Welt gereist, war leichtfertig fortgezogen in die Fremde, in der er doch nichts zu suchen hatte. Ich vergaß ganz, dass meine Mutter ja noch ihren Mann und viele andere Kinder bei sich hatte, denn ich sah auch den Vater und die Geschwister immer nur vor mir als Einzelne, die ohne mich samt und sonders vereinsamt und verlassen waren. Und sie alle sahen mir in dieser Stunde entgegen, ohne Vorwurf, nur mit dem Ausdruck einer leisen Schwermut. Aber das war eben das Schlimmste. Nie zuvor hatte ich ihre Gesichter so nah und genau gesehen, ihre Hände, ihre Kleider. Und nun konnte ich das Weinen nicht länger zurückhalten. Ich weinte aus Mitleid mit der Mutter und den anderen Verlassenen zu Hause. Weinte aus Verzweiflung über mich selbst. Ich besinne mich, dass ich endlich doch einschlief. Aber dies nur, um nach kurzer Zeit wieder aufzuwachen. Es war jetzt stockfinster im Zimmer. So finster, dass ich dachte, ich müsste ersticken unter der Dunkelheit, die auch auf meiner Brust lastete. Aber es war in Wirklichkeit immer noch das Heimweh. Meine Seele hatte es wohl eine Zeit lang vergessen können, aber in meinem Körper saß es noch genau wie vorher fest. Und sobald ich einmal erwacht war, stand gleich wieder die Mutter vor mir. Traurig zwar, aber freundlich lächelnd, mit einem letzten Winken und Nicken. Und auch alle die anderen sah ich wieder, selbst die Lehrer in der Schule waren meine treulos verlassenen Freunde. Ich sah die Zimmer unserer Wohnung mit allen Einzelheiten vor mir. Die standen leer und grau, trotz der schönen bunten Decken und trotz der gemütlichen Ecken überall. Und mehr glaubte ich zu verstehen, welches eigentlich das schwere Unrecht war, das ich begangen hatte und für das ich schwerlich würde Verzeihung erlangen können. Ich hatte von mir aus das Band zerrissen, das mich an die Menschen knüpfte, die mir mein Leben gegeben hatten und es erhielten. Darum war, was ich in dieser Nacht zum ersten Mal in meinem Leben empfand, ein Anfang jenes Schmerzes, den in irgendeiner Form jeder Mensch einmal erleidet. Schmerz über das Getrenntsein vom Ursprung. Ich meine heute, dass ich in jener Nacht nicht nur kindliches Heimweh hatte nach Eltern und Geschwistern und Heimat, so sehr meine Empfindungen und Gedanken sich zunächst an all dies knüpften. Ich glaube vielmehr, dass man schon als Kind etwas von jenem tieferen Heimweh verspüren kann. Dieses Heimweh, aus dem heraus die Dichter die Welt ein zweites Mal so zu schaffen versuchen, dass der Mensch mit seinem innersten Wesen darin zu Hause sein könne. Von jenem Heimweh nach dem Vater alles Lebendigen und nach seinem Vaterhaus. Denn wie ich nun weiterhin wach lag und grübelte, kamen Gedanken, die nichts mehr mit dem eigentlichen Gegenstand meines Heimwehs zu tun hatten. Ob vielleicht die Magd so traurig sang, weil sie ihrer Mutter fortgelaufen war? Blickte der Knecht so unglücklich, weil er nicht mehr in seiner Heimat sein konnte? Das konnte immerhin so sein. Aber wie denn? Waren nicht auch die Häuser, die Tiere, die Wälder und Weiden heute Abend so traurig, schwer und dumpf gewesen wie ich selbst? Welchem Vater, welcher Mutter war denn dies alles entlaufen? Aus welcher Heimat war denn dies alles fortgegangen? Wenn die ganze Welt Heimweh hatte, wonach hatte sie dann Heimweh? Und so wurde ich hin und her gezerrt zwischen meinem eigenen Schmerz und dem verzweifelten Grübeln darüber, wonach wohl alles andere auf Erden Heimweh haben könnte. Denn Heimweh hatte zweifellos alles auf der Welt, wenn es auch manchmal so schien, als fühlte sich diese Welt wohl und festlich an. Das andere, das Heimweh, würde immer wieder kommen, das schien mir nun gewiss. Es ist mir auch gewiss geblieben bis zum heutigen Tag. Aber wir werden wohl, außer im christlichen Glauben, nie etwas Befriedigendes erfahren über den Ursprung dieses tieferen Heimwehs, das über der ganzen Welt liegt. Dass der Mensch sich zurücksehnt nach denen, die ihm sein Leben gaben und erhielten, nach dem Land, in dem er zuerst die Sonne sah, über dessen Grund er die ersten Schritte tat, das werden wir allenfalls auch noch mit dem Kopf verstehen können. Dass aber jenes andere Heimweh uns oftmals gerade dazu treibt, die Heimat zu verlassen und etwas Fernes, nur Geahntes zu suchen, von dem wir trotz allem fühlen, dass es unser tiefstes Zuhause ist, darin liegt etwas beschlossen von dem eigentlichen Geheimnis unseres Menschseins. In dem Heimweh, das der starke, einfache Trieb nach dem irdischen Zuhause ist, spricht das Leben selbst ein herrliches, klares Wort zu uns. Und der Mensch müsste schon sehr verdorben sein, der dieses Wort nicht hört und nicht vernimmt. In jenem anderen Heimweh aber wird ein Wort zu uns gesprochen, das nur schwer zu vernehmen und noch schwerer anzunehmen ist. Denn in diesem heimlicheren Wort hören wir etwas davon, dass wir mit der ganzen erschaffenen Welt irgendwann einmal ungehorsam gewesen und davongelaufen sind aus einer Heimat, die uns ein viel tieferes, wirklicheres Dasein geschenkt hatte, als wir es jetzt auf Erden noch kennen. Dass wir den Zusammenhang mit einem Wesen zerrissen haben, das unser wahres Wesen ist. Und dass wir, wenn wir das auch oft zu vergessen suchen, nach diesem Wesen immer wieder Heimweh empfinden müssen, bis an das Ende der Welt. Es ist nicht zufällig, dass gerade die Kinder am stärksten das Heimweh erleiden. Denn wenn wir Großen vom Heimweh befallen werden, dann sind wir auch wieder wie Kinder. Kinder, die im Trotz ihrer Heimat entlaufen sind und die nun den Weg zurück so schwer finden können. Willy Kramp vom Heimweh aus dem Erzählband mit Geschichten, Erzählungen von ihm. Wir sind Beschenkte. Liebe Gemeinde, in Karlsruhe liegt einer begraben, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Ein Mann Gottes, der medizinisch, schriftstellerisch, theologisch tätig war. Und der heißt Jung Stilling. Und er hat diesen Seligpreisungen von Jesus noch eins hinzugefügt. Die Seligpreisungen, die kennen wir. Und er fügte hinzu, selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Wenn wir heute Totensonntag feiern, dann ist es mein Wunsch, dass wir auch das, was wir seit einiger Zeit ja tun dürfen, diesen Totensonntag auch Ewigkeitssonntag nennen. Dass wir das so können, dass wir mit der Ewigkeit nicht einfach nur eine besonders lange Zeit oder Dauer verbinden, sondern Heimat. Deswegen darf man beim Sterben von Christen, und wir haben viele Christen vorgelesen, die gestorben sind, auch vom Heimgehen sprechen. Gott, wenn wir von ihm herkommen, dann sind wir auch zu ihm hin geschaffen. Und dann braucht es uns nicht zu wundern, dass der Willy Kramp hier sagt, nur der christliche Glaube hat eine Antwort auf diese Sehnsucht, die wir spüren, auf dieses Heimweh, auf dieses Fernweh. Halten Sie sich dieses Heimweh frei, wenn Sie spüren, für Gott. Betäuben Sie es nicht mit Dingen, die doch wieder vergehen und die wir doch wieder verlassen müssen, die uns also keine bleibende Heimat sein können. Könnte es nicht sein, dass die Bibel uns nicht deswegen auffordert, uns nicht so sehr zu hängen an die Dinge dieser Welt? Nicht, weil, wie manche denken, Gott uns keine Freude gönnt, sondern könnte es nicht sein, dass Gott uns damit frei machen will für die Verbindung zu einer Freude, die uns nicht einmal mehr der Tod nehmen kann, wenn er denn kommt, wenn deine und meine Stunde kommt. Es ist doch etwas Seltsames, dass wir so gerne uns definieren über alles, was wir haben und haben können, obwohl, wenn wir nachdenken über Totensonntag, wir zugeben müssen, dass es stimmt. Wir können nichts mitnehmen. Nichts davon. Aber eine Sache können wir doch mitnehmen. Und das ist unsere Beziehung zu unserem Schöpfer, so weit, wie sie im Lauf dieses Lebens gewachsen ist. Das nehmen wir mit. Und das wäre schön, wenn sie so weit gewachsen ist, im Lauf unseres christlichen Lebens, dass wir nicht nur glauben, im Sinne von Wahrhalten der Dogmen und der Lehrsätze, sondern dass wir auch glauben, im Sinne von darauf vertrauen, dass wir einmal schauen werden. Ihn, mit dem wir jetzt schon im Glauben verbunden sein dürfen. Aber das haben wir eben gehört im Hebräerbrief. Das ist ein Glaube, der auf Hoffnung angelegt ist. Wir sind es noch nicht. Wir sind noch unterwegs. Wir haben es noch nicht. Wir sind noch unterwegs. Aber die Verbindung, die wir jetzt schon haben dürfen, untereinander und mit ihm, darf münden in ein Schauen. Die Menschen werden dann einmal so sein, wie Gott sie gemeint hat. Und er selbst wird unsere Erfüllung sein und die Gemeinschaft mit ihm auf ewig sich an ihm zu freuen. Das bietet Gott uns an, das wünscht er uns, das schenkt er uns. Das ist wirklich ein Geschenk, wir können es nicht erarbeiten. Aber wir können die leeren Hände des Glaubens aufmachen und sagen, Dankeschön. Und dann, was er hineinlegt, festhalten bis ans Ende und nicht mehr loslassen. Das ist schon eine Aufgabe. Halte, was du hast. Dann geht es nicht nur darum, dass wir Christen werden, sondern auch bleiben. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir auf diesem Weg zusammen uns Mut machen, dass wir es uns nicht schwer machen, sondern dass wir uns Mut machen. Das Schönste kommt noch. Kopf hoch. Und dass wir auch in diese kommende Zeit gehen können als Lichter, die von ihm entzündet sind und so wie es der Wochenspruch sagt, brennen. Nicht nur ein bisschen flackern, richtig brennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.